Ist das der Crash? Die Immobilienpreise sind 2023 kräftig gesunken. Und das nicht nur auf dem Land, in verödeten Dörfern oder kleinen Städten, nein, auch in den Metropolen wie Frankfurt, München, Köln oder Hamburg. Was ist da los und wie viel Anlass zur Sorge ist das? Das besprechen wir gleich mit unserem Immobilienzinsexperten Christian Siedenbiedel aus der FAZ Finanzenredaktion. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Inken Schönauer.
Und ich bin Jan Hauser. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 19. März.
Viele von euch haben bestimmt schon für ihre Zukunft vorgesorgt. Und das ist auch gut so. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch später noch einen Vorsorgeturbo zünden kann. Schaut euch dazu gerne einmal den Schatzbrief der Allianz genauer an, denn dort könnt ihr eine einmalige Zahlung leisten und euch anschließend eine lebenslange monatliche Zusatzrente sichern. Alle Infos findet ihr auf allianz.de/deinleben.
Jan, ich könnte mir ja heute kaum einen besseren Co-Host vorstellen als dich, oder? Genau, zu Recht wirst du gerade 2 Zentimeter größer. Schließlich verantwortest du ja die Immobilienseiten der FAZ. Die sind immer freitags in der Zeitung und auch im E-Paper natürlich zu finden und auf FAZ.net und überhaupt auf allen Kanälen. Also insofern, du bist heute unser Mann. Du hast einen sehr guten Überblick. Wie ist die Lage an den Immobilienmärkten gerade?
Vielen Dank für die Blumen hier. Ich kann natürlich
Frühling,
sagen,
es Jan, ist Frühling.
Jetzt kommen sie, die Blumen, meinst du? Ja. Okay. Ja, auf dem Immobilienmarkt kommt auch manches, ne? Aber da ist natürlich auch manches geschehen im vergangenen Jahr. Du hast richtig gesagt, die Preise sind stark gefallen, 10-20%. Das ist schon ein deutlicher Unterschied zu den, gerade im Vergleich zu den Jahren davor. Ne, da kann man jetzt schon sagen, man kann eher kaufen jetzt, aber andererseits ist natürlich die Finanzierung schwieriger geworden. Und das ist mit auch ein Grund dafür, dass die Immobilienpreise eben gesunken sind. Die Zinssätze sind gestiegen, genau deswegen macht sich das dann wieder negativ bemerkbar. Sonst ist gut, dass du auch sagst Immobilienmärkte und nicht Immobilienmarkt, weil es eben große Unterschiede gibt. Einerseits zwischen Städten und Dörfern, ländlichen Regionen, aber auch innerhalb einer Stadt kann als manches wieder teurer sein und manches weniger. Und auch wie gut ist das Haus modernisiert, was für eine Energieversorgung gibt es da. Da gibt es ganz viele Faktoren. Also wenn man irgendwie ein gutes Haus hat, was man gern haben will, dann sollte man sich jetzt überlegen, das schon mal zu kaufen, auch wenn es in einer guten Lage ist. Wenn man eher auf dem Dorf sich umschaut und da irgendwie ein Haus kauft, dann müsste man damit rechnen, dass das wahrscheinlich jetzt vom Wert her eher sinken könnte in den nächsten Jahrzehnten.
Ja, und du hast schon gesagt, es ist wichtig, dass man über Märkte spricht. Wir hatten ja hier auch schon eine Folge zum Thema Gewerbeimmobilien. Also es ist auch nicht gleich, eine Immobilie ist gleich der anderen. Gerade der Markt ist ja sehr ordentlich am Wackeln. Wir haben da auch schon gerade aus Amerika einige Schockwellen gehabt. Das hat dann aber auch nicht unmittelbar mit dem deutschen Markt was zu tun und vor allem nicht mit dem deutschen Markt, weil wir heute mal ein bisschen drauf gucken auf die Immobilienpreise für sozusagen, ja, also Privathauseigentümer, ne? In Deutschland, finde ich, kann man ja immer so ein bisschen den Eindruck haben, dass die nächste Immobilienkrise kurz bevorsteht. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Also wann immer es um Immobilien geht, ob sie rauf oder runter gehen oder so, es ist immer irgendwie so ein bisschen Krisenstimmung. Geht mir das nur so? Du bist dann ja stärker drin und tiefer drin in diesen Themen. Ist das so? Warum sind wir Deutschen eigentlich so sensibel immer, was dieses Thema Immobilien angeht? Und immer so pessimistisch ja auch, muss man sagen.
Puh, jetzt machen wir ein bisschen Psychologie-Podcast jetzt direkt, aber mal sehen. Also, es ist natürlich schon so, dass die Deutschen ein starkes Thema zum Wohnen haben. Jeder wohnt entweder zur Miete oder im Eigentum. Und da ist es dann doch so, dass die Deutschen, die sind ja in der Kapitalanlage immer tendenziell vorsichtig und wollen auf der sicheren Seite sein, wahrscheinlich aus historisch gewachsenen Gründen und so weiter. Aber beim Thema Eigenheim ist es so, dass ja nur ungefähr jeder Zweite in Deutschland selbst ein Eigenheim hat und dort wohnt in den eigenen 4 Wänden, die einem gehören. Das ist im Vergleich zu europäischen anderen Ländern weniger, sodass dahin macht es sich natürlich stark bemerkbar, dass Mieten eben in den Städten ein großer Punkt sind dabei und darauf immer stark geschaut wird und dass die Städte in den vergangenen Jahren auch in Deutschland stark gewachsen sind. Viel mehr Menschen wollen in die Städte und deswegen ist dort der Wohnraum knapp. Das ist ein Faktor dabei, der eben den Markt eng macht. Und viele haben aber auch in den vergangenen Jahren immer gewarnt, dass jetzt irgendwie eine Blase kommen könnte auf dem Immobilienmarkt. Das ist ja bisher jetzt noch nicht so richtig eingetreten. Müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Mal sehen.
Jetzt gehen wir mal in die einzelnen Städte in Deutschland, gucken uns mal genau an, was da 2023 los war, wo die Immobilienpreise gesunken sind, wo sie um wie viel gesunken sind und was vielleicht, und das ist eben auch wichtig, als nächstes von der EZB und ihren Zinsentscheidungen zu erwarten ist, denn schließlich hängt das mit Kaufentscheidungen auch ziemlich stark zusammen, weil es natürlich Einfluss auf die Kreditzinsen eben auch hat, und das besprechen wir jetzt mit unserem Kollegen Christian Siebenbiel. Hallo Christian, schön, dass du mal wieder bei uns im Podcast bist.
Hallo Inken.
Christian, du hast die Geschichte zu den Hauspreisen recherchiert. Können wir auch nochmal dranhängen an die Shownotes. Ist heute in der Zeitung, ist auch auf Faznet inzwischen zu finden. Vielleicht kannst du mal kurz zusammenfassen, was waren die wichtigsten Ergebnisse?
Ja, die Preise für Wohnungen in Deutschland sind auf Jahressicht um 4,2% gesunken. Wenn man auch die Inflation noch berücksichtigt, real, dann sogar um 10,1%. In 96% aller Kreise und kreisfreien Städte waren Wohnungen im vergangenen Jahr günstiger als ein Jahr zuvor.
Ich habe in der Einführung schon gesagt, wirkt so ein bisschen crashig irgendwie. Also nachdem die Preise ja nun wirklich lange auch gestiegen sind, wir haben lange immer auf Immobilienblasen getippt, dass die möglicherweise kommen. Hat dich da irgendwie was besonders überrascht, was diese Zahlen auch angeht?
Schon. Also, dass es Regionen mit mehr als 10% Preisrückgang gab, das war mir bekannt. Aber in manchen ostdeutschen Regionen und auch etwa im Kreis Bayreuth in Bayern sind die Preise real sogar mehr als 20% gesunken. Das finde ich schon heftig.
Na, und ich finde, das ist tatsächlich auch eine der größten Überraschungen. Man könnte ja sagen, es gibt so gewisse Regionen, die halt einfach nicht gut laufen. Wir haben schon so oft über das Thema Lage, Lage, Lage gesprochen. Aber es wirkt ja tatsächlich so, ob Nord, ob Süd, ob Ost, ob West, also da in Sachen Immobilienpreis sinken, ist sich Deutschland gerade ziemlich einig, ne?
Ja, der Wohnatlas der Postbank zeigt, dass selbst in so Gegenden wie auf Sylt mit den redgedeckten Häusern oder im Taunus im Umland von Frankfurt oder im Speckgürtel von München mit den schönen Seen und Bergen, selbst da sind die Preise zurückgegangen.
Was ist denn so die Begründung? Was glaubst du? Woran liegt es, dass diese Preise so stark gesunken sind? Man kann ja, du hast es ja eben schon auch angedeutet, echt von so einem Preisverfall geradezu sprechen. Woran liegt es?
Ja, da kommen vor allem zwei Gründe zusammen. Das eine sind die gestiegenen Zinsen und bei Bestandsbauten dann nochmal die Auflagen hinsichtlich der energetischen Sanierung und der Heizung. Keiner kauft ein Haus, bei dem er befürchten muss, dass es zu einem Sanierungsgrab wird.
Das ist ja offensichtlich, da hatten wir sogar hier schon mal einen Podcast auch zu. Ich habe gerade schon mal gesagt, Lage, Lage, Lage ist so mit das Wichtigste bei Immobilien, was man sich vorstellen kann. Ist ja auch klar, es muss einfach eine gute Lage sein. Aber dieses Thema energetische Sanierung, überhaupt Energiebeschaffung, das holt einfach auf. Und das schlägt vielleicht jetzt auch tatsächlich echt stark durch. Ne? Das so die einmal diese Frage, was muss ich mit dieser Wohnung oder diesem Haus auch machen? Auf der Verkäuferseite sozusagen, um es vielleicht in so einen Bestand auch zu bringen oder in den Stand zu bringen, dass man es verkaufen kann. Und die anderen, die sich fragen, oh, kaufe ich hier jetzt fast so eine, ich nenne es jetzt mal Energieruine, wo ich erstmal vielleicht, was weiß ich, noch viele 10.000 Euro drauflegen muss, um das Haus überhaupt sozusagen in Stand zu kriegen. Wir wissen ja auch gesetzgebungstechnisch überhaupt nicht, wohin die Reise dann am Ende geht. Ne? Mag heute die Wärmepumpe sein und ist vielleicht in ein, zwei Jahren auch schon irgendwie was anderes. Ne? Das scheint echt ein Riesenthema inzwischen zu sein.
Ja, bei Bürogebäuden wird das schon schneller zu spüren auch, dass gerade wenn die in der B-Lage waren und energetisch nicht sehr gut saniert waren, dass es schwierig war, die noch loszuwerden. Aber mittlerweile ist es auch bei Privatgebäuden wohl so, dass wenn da versäumt worden ist, was zu machen und wenn der Käufer Angst hat, dass das Ganze teuer werden kann und dass man auch gar nicht so genau weiß, wie teuer es dann wird und so, dann ist man doch sehr vorsichtig, sowas zu kaufen.
Ich finde ja total interessant, dass es selbst in so Top-Städten, wie ich habe es am Anfang gesagt, Frankfurt, Hamburg, Köln, da hatte man ja immer so den Eindruck, komm, man kann eigentlich da fast kaufen, was man will. Also das geht sowieso auch immer nach oben. Aber da gibt es eben auch einen ordentlichen Rückgang. Jetzt könnte man ja die naheliegendste Erklärung auch haben. Ich habe es gerade vorhin schon mal gesagt, man rechnet immer so mit dieser Platzen der Immobilienblase. Es ist so rasant auch gestiegen in den vergangenen Jahren aufgrund der Niedrigzins- oder Nullzinsphase, die wir ja auch hatten. Naja, irgendwann muss es ja dann vielleicht auch erstmal wieder runtergehen. Es kommt halt von einem sehr, sehr hohen Niveau. Woran liegt das tatsächlich in diesen Top-Lagen, dass da auch die Preise so verfallen sind?
ja, in Frankfurt ist sicherlich die Frage mit der Immobilienblase am drängendsten. Die Bank UBS, die sich viel um vermögende Kunden und deren Sorgen kümmert, die hatte schon seit längerem gewarnt. Frankfurt sei sogar unter allen Städten auf der Welt die Stadt, wo das Risiko einer Immobilienblase am größten war. Die Stadt war sehr bauwütig und da wurden selbst kleinste neue Wohnungen, die nur Hasenstall groß waren, für astronomische Preise verkauft zum Teil. Und auch ausländische Investoren spielten in der Niedrigzinszeit eine Rolle. Es war nicht nur so, dass es günstig war, Häuser neu zu bauen, weil man wenig Zinsen zahlte, sondern es war auch so, dass Investoren keine Rendite fanden und auf der verzweifelten Suche nach Rendite mit ein bisschen Sicherheit auf dem deutschen Immobilienmarkt investiert haben. Da gab es damals so einen Fall von einem prominenten Banker aus Frankfurt, der in Sachsenhausen eine Wohnung kaufen wollte. Und dann hat ihm ganz kurz vor knapp ein griechischer Investor die weggeschnappt und hat immerhin 8.000 Euro je Quadratmeter dafür gezahlt. Das heißt, diese internationalen Investoren spielten gerade an so Standorten wie Frankfurt sicher auch eine Rolle und haben auch die Preise nochmal hochgetrieben.
Stichwort platzen Immobilienpreise. Jetzt, nachdem du dich wiederholt damit beschäftigt hast, du bist ja auch sehr stark in diesem Thema dran, würdest du sagen, dass das schon als Platzen gilt? Oder ist das jetzt mal so ein, ja, um im Bild zu bleiben, vielleicht so ein bisschen so ein Luftentweichen aus so einem Luftballon? Wir sind ja sehr in Deutschland sensibilisiert, was so dieses Thema Immobilien angeht, weil auch vieles, das muss man auch sagen, vieles über Bankkredite läuft. Also gerade bei Privatleuten, die sich eben Häuser kaufen, das ist in anderen Ländern auch anders. Aber hier läuft sehr viel über Bankkredite und deswegen gucken auch Banken sehr, sehr genau hin, auch jetzt, wo die Zinsen steigen. Das hängt ja alles mit einem zusammen. Kommen wir auch gleich nochmal zum Thema EZB, deinem zweiten Berichtsstandbein sozusagen dazu, was da zu erwarten ist. Aber was würdest du sagen, hat das schon die Qualität von Crash oder Platzen?
Was eine Immobilienblase genau ist, das wird immer ein bisschen unterschiedlich definiert. Da hängt es ein bisschen von ab, würde ich denken. Also so ein Fall wie in Spanien, wo das so ganz krass war, dass nachher überall halbfertige Gebäude rumstanden, so ist es hier sicher nicht. Aber ein Maßstab dafür, ob es eine Immobilienblase war, ist auch, wie schnell es runtergeht. Und also gerade in Frankfurt ist es ja schon ganz schön schnell jetzt runtergegangen. Also dass es so an der Grenze zur Immobilienblase gewesen sein könnte, würde ich nicht ausschließen. Die Bundesbank ist mal sehr vorsichtig. Die sagt, es gibt Übertreibungen am Immobilienmarkt, ohne dass sie von der Blase spricht. Und diese Übertreibungen gehen dann etwas zurück. Das ist vielleicht die etwas vorsichtigere Formulierung. Ich würde auch eher so in diese Richtung tendieren. Aber dass es zumindest in manchen Städten so dicht an der Blase war, ist wahrscheinlich auch schon so.
Aber das finde ich tatsächlich interessant, weil du die Bundesbank auch gerade ansprichst, so dieses Wording, ne, von so Institutionen tatsächlich. Denn da, das fällt mir dann immer so auf, wenn wir uns gerade in so einer Phase beschäftigen, so eine Institution wie die Bundesbank, wie bewertet die eine solche Lage? Und du sagst es gerade schon, Übertreibung, denn wenn die von Blasen sprechen würden oder sogar von Platzen, dann wird wahrscheinlich gleich Hektik auch das verstärken möglicherweise. Und das will man in so einer Situation denn natürlich gar nicht, ne?
Das ist ja auch mal ein bisschen die Frage, wie es dann weitergeht. Wenn in Spanien damals eine Immobilienblase geplatzt ist, dann hieß das ja für ganz lange Zeit, dass es da total schwierig ist. Hier in den Großstädten spricht vieles eher dafür, dass das jetzt eine Zeit lang nicht so einfach ist, da Gebäude zu verkaufen und dass die Preise eine Zeit lang sinken, aber das wird irgendwann sich auch wieder drehen und da, wo viele Leute hinziehen und wo Immobilien sehr gefragt sind, da werden die Preise dann schon auch wieder steigen.
Ich glaube, das ist auch echt ein wichtiger Hinweis. Immobilien als Asset-Klasse, als Anlageklasse für Anleger sind nicht plötzlich nichts mehr wert. Das muss man eben ganz klar sagen. Ich meine, das Thema Lage, Lage, Lage ist halt nach wie vor einfach wichtig und Immobilien sind eine sehr solide Anlageklasse. Man muss halt einfach gucken, wo man sie kauft. Aber das war vorher auch schon so, ist aber in der Regel ja auch ein langfristiges Investment. Also jetzt zu sagen, man müsste komplett davon abraten, ist sicher auch die absolut falsche Handlungsempfehlung in so einer jetzigen Situation. Oder man könnte vielleicht sogar jetzt gute Schnäppchen machen, oder? An der Börse würde man sagen, Einsteigerkurse oder Einstiegskurse, ne?
Kaufkurse. Auf jeden Fall. Diese Frage, ob eine Immobilie gut ist als Altersvorsorge, eine selbstgenutzte, da wird es jetzt in manchen Regionen Leute geben, die drüber nachdenken, die jetzt aktuell versuchen, eine Immobilie zu verkaufen, meinetwegen, weil man ins Altenheim umzieht oder so und versucht, die jetzt zu Geld zu machen, werden in der momentanen Situation etwas Schwierigkeiten damit haben. Da merken sie, Immobilien sind auch nicht ganz liquide Assets immer, sondern manchmal braucht man einen guten Zeitpunkt zum Verkaufen auch dafür.
Deswegen kommen wir jetzt auch mal auf die andere Seite sozusagen, zur Finanzierungsseite, zu den Zinsen. Ich habe es gerade ja auch schon mal gesagt, du bist ja auch unser Mann für die EZB, beobachtest sehr genau, was der EZB-Rat da macht, was Frau Lagarde macht, bist dann bei jeder Zinssitzung danach bei der Pressekonferenz. Jetzt war gerade erst Zinssitzung, die Zinsen bleiben erstmal, wo sie sind, aber jetzt ist die große Frage, was passiert denn eigentlich, vor allem mit Blick auf den Sommer? Was erwartest du, Christian, in Sachen Zinsen, die ja letztlich auch für Immobilienfinanzierung nicht ganz unwichtig ist?
Ja, EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat auf der letzten Zinssitzung der EZB so für Notenbankerverhältnisse schon ziemlich deutlich gemacht, dass die Leitzinsen im Juni gesenkt werden sollen. Investmentbank Goldman Sachs rechnet mit Zinsschritten von jeweils 0,25%. Das würde also heißen, dass der Leitzins im Sommer von 4,5 auf 4,25% fallen würde und der Einlagensatz, der auch für Ersparnisse irgendwie wichtig ist, von 4 auf 3,75%.
Vielleicht sollten wir da an der Stelle auch nochmal ganz kurz den Zusammenhang erklären zwischen den EZB-Zinsen und den Bauzinsen und Kreditzinsen. Denn ja, die gehören zusammen und die hängen auch alle irgendwie aneinander dran, aber so unmittelbar, wie man sich das immer so vorstellt, ist es nämlich gar nicht, ne?
Ja, so direkt steuert die EZB die Bauzinsen dann nicht. Während die kurzfristigen Sparzinsen meistens relativ stark auf Zinsänderungen der EZB reagieren, hängen die Bauzinsen über die Pfandbriefrenditen an der Rendite der Bundesanleihen mit 10 Jahren Laufzeit. Der Hintergrund ist, dass Banken über Pfandbriefe ihre Immobiliendarlehen refinanzieren und deswegen die Zinsen davon abhängig machen. Aber auf diese Bundesanleihenrendite wirken ganz unterschiedliche Faktoren ein, neben der Geldpolitik der EZB, etwa auch die Inflationserwartungen, die Konjunkturaussichten, die Risikoneigung der Anleger oder auch die Zinsen in anderen Währungsräumen, etwa in Amerika. Im Moment liegt diese Rendite der Bundesanleihe bei gut 2,4%. Die Bauzinsen sind bei gut 3,5%. So ungefähr dieser Abstand zwischen beiden wird wahrscheinlich auch bleiben.
Du, bei dir hat man ja immer so eine Ahnung, du trackst das auch sehr. Also ich weiß nicht, also wahrscheinlich weißt du eher, wo die Zinsen stehen, als wo dein eigener Puls steht. Also du bist da wirklich sehr nah dran immer, auch wenn jetzt EZB-Zinsentscheid irgendwie war. Wie läuft mit den Bauzinsen? Kann man mal so sagen, wie schnell, du hast das gerade erklärt mit den Pfandbriefen, sich da aber dann was ändert? Also wie schnell wirkt diese Veränderung auf die Bauzinsen? Ist das eine Frage von Tagen, von Wochen, von Monaten sicher nicht?
Die Bauzinsen schwanken durchaus schon, auch wenn die Ausschläge nicht sehr extrem sind. Aber bisweilen kann das natürlich auch schon vor der EZB-Leitzinserhöhung kommen. Also zum Beispiel, als im Juli 2022 die EZB das erste Mal die Leitzinsen angehoben hat, da waren die Kapitalmarktzinsen und die Bauzinsen schon vorher gestiegen, sozusagen im Vorwegnehmen dieser Entscheidung. Jetzt hatten wir im vorigen Herbst schon mal 4,22% Bauzinsen für Darlehen auf 10 Jahre. Das ist jetzt wieder etwas gefallen. Wenn man will, kann man es auch so deuten, dass schon eine Zinssenkung ein bisschen vorweggenommen worden ist.
Ist natürlich tatsächlich echt tricky, weil meine nächste Frage ginge tatsächlich dann auch so ein bisschen in Sachen Anschlussfinanzierung, wenn da möglicherweise jetzt gerade was fällig wird. Oder es gibt ja auch das Thema Forward-Darlehen. Also wenn man jetzt so denkt, würden die Zinsen vielleicht sinken, würde ich vielleicht noch ein bisschen warten damit mit meiner Kreditfinanzierung für die nächste Immobilie. Oder wenn sie vielleicht doch nochmal steigen, weil die Inflation vielleicht doch auch noch nicht so nachhaltig runtergegangen ist, wie man es sich dann endgültig erwartet hat, dann kann man sich ja auch eine entgegengesetzte Richtung vorstellen. Also das ist schon tricky für zukünftige Immobilienbesitzer oder welche, die es schon sind, aber eben jetzt eine Anschlussfinanzierung wollen, oder? Also das ist so abwarten und Tee trinken oder was mache ich jetzt am besten?
Ja, ich habe mich mal schlau gemacht. Die Experten von dieser Internetplattform Interhyp rechnen zu einem Teil mit dem Rückgang der Bauzinsen auf 3%. Und zum anderen Teil mit Seitwärtsbewegungen so zwischen 3,5 und 4%. Und Max Herbst von der FMH Finanzberatung, der auch mal sehr genau die Zinsen verfolgt, meint, sie könnten sogar noch steigen. Ich persönlich würde tippen, wenn bei der EZB alles so kommt, wie das im Moment erwartet wird, dann ist da vieles schon eingepreist bei den Bauzinsen. Dann wird sich wahrscheinlich im nächsten halben Jahr nicht so ganz wahnsinnig viel bei den Bauzinsen tun. Es schwankt immer ein bisschen, aber ich glaube nicht, dass man damit rechnen kann, dass die ersten Zinssenkungen der EZB die Bauzinsen so ganz weit runterbringen.
Das ist doch ein guter Hinweis. Ganz zum Schluss würde ich noch mal ein bisschen auf die anderen Notenbanken auch gucken und den Einfluss, den die vielleicht auf die EZB auch möglicherweise haben. Wir haben jetzt einen ganzen Reigen von Zinsentscheidungen anstehen. Interessanterweise hat ja heute die Bank of Japan das erste Mal seit 17 Jahren gesagt, dass die Zinsen jetzt, wenn auch sehr leicht, aber jetzt da rauskommen aus dieser Nullzinsphase und tatsächlich die Zinsen mal steigen lassen. Wir haben in den kommenden Tagen haben wir die Fed, die Bank of England, es kommen die ganzen osteuropäischen Notenbanken mit Zinssenkungen, mit Zinsentscheidungen. Die Türkei steht Ende der Woche an. Also es passiert eine ganze Menge in diesem Zinsmarkt. Wie viel Einfluss hat dieses Umfeld der Notenbanken auf die EZB?
Ja, ganz frei machen kann sich davon natürlich nicht. So jetzt in der nächsten Runde werden die großen Notenbanken alle noch nichts machen bei den Zinsen. Aber bei allen großen Notenbanken wartet man drauf, wie lange wird das denn jetzt noch dauern, bis die erste Zinssenkung kommt. Und man verspricht sich auch davon, dass es da so langsam konkretere Hinweise darauf gibt. Normalerweise war es in letzter Zeit immer so, dass die amerikanische Notenbank Fed vorangeprescht ist bei allem. Nun ist aber es im Moment so, dass viele doch eher tippen, diesmal könnte die EZB ein bisschen vor der Fed dran sein. Eine Möglichkeit wäre, dass die EZB im Juni die Zinsen senkt und die Fed auch im Juni oder erst im Juli dann danach. Und der österreichische Notenbankchef Robert Holzmann, der auch im EZB-Rat ist, der hat sogar gesagt, er findet, die EZB sollte auf die Fed warten und erst danach ihre Zinsen senken. Da hat Frau Lagarde aber widersprochen und hat gesagt, nee, so mache man das nicht, sondern die EZB sei eine unabhängige Notenbank und sie dürfen nur darauf achten, was hier im Euroraum mit der Inflation los ist und nur sich daran orientieren. Aber natürlich gibt es immer auch Zusammenhänge. Wenn die Zinsen von Fed und EZB zu weit auseinander liefen, dann würde das auch den Wechselkurs zwischen Euro und Dollar stark beeinträchtigen und das will wahrscheinlich keine von den Notenbanken, dass der Wechselkurs völlig aus dem Ruder läuft. Aber das wird jetzt nicht bei der Frage von einem Monat früher oder später entscheidend sein. Aber ich würde deshalb tippen, dass sie langfristig da nicht völlig auseinandergehen werden. Deswegen.
Ich finde ja interessant, dass ich jedes Mal, wenn ich in diesem Podcast eigentlich Zinssetzung sagen will, Zinssenkung sage, also in meinem Kopf ist offensichtlich schon drin, dass die Zinssenkungen auf alle Fälle bevorstehen. Also insofern, das ist schon ein viel diskutiertes Thema. Es wird auf alle Fälle spannend sein und spannend bleiben, wie sich das weiterentwickelt. Und das muss man auch sagen, alles hängt mit einem zusammen. Es wird ja dann auch wieder spannend werden, wenn es wirklich zu, jetzt bewusst gesagt, Zinssenkungen kommen sollte. Wie entwickelt sich der Aktienmarkt? Weil das natürlich darauf auch einen besonders großen Einfluss hat und an der Börse dann wieder besonders munter gehandelt wird. Insofern, es bleibt spannend. Christian, ganz herzlichen Dank, dass du heute wieder mal dabei warst.
Prima, vielen Dank.
Jan, ich weiß gar nicht, ob du was mitnehmen kannst aus dem Gespräch mit Christian, denn du bist ja, habe ich ja schon gesagt, selber so ein großer Experte. Aber was nimmst du mit aus dem Gespräch von Christian?
Doch, auf jeden Fall. Ich finde auch immer sonst in Gesprächen kann man immer was Schönes mitnehmen. Ich bin auch in vielen Gesprächen, treffe mich mit Immobilienfachleuten und da kann man immer schon noch ein bisschen was lernen und Neues mitnehmen. Und ich fand jetzt hier besonders spannend, wir haben ja über Blasen vorhin gesprochen, inwieweit sich das entwickelt. Da sagt er jetzt sozusagen, die Preise sind zwar stark gesunken, aber er sieht darin keine Blase, sondern eher, dass es ein normaler Rückgang ist von vorherigen Übertreibungen. So. Und das ist ja eigentlich eine ganz gute Perspektive, finde ich jetzt nicht abschreckend, sondern so ein bisschen ruhig Blut und mal weiter abwarten.
Ja, ich finde auch, das ist auf alle Fälle mal ein gutes Fazit aus dem Gespräch. Ich finde ganz interessant, dass es schon so eine Art von Festlegung gibt, was in Sachen Zinsen im Verlauf des Jahres passiert. Ich habe ja diverse Male schon das Wort Zinssenkungen selber erwähnt, obwohl ich eigentlich ein anderes Wort sagen wollte. Also ich habe ja schon gesagt, es scheint irgendwie sehr in meinem Kopf drin zu sein. Und es deutet ja auch sehr, sehr viel darauf hin, dass die EZB offensichtlich im Sommer die ersten Zinsschritte nach unten gehen wird. Die Fed auch. Christian hat das auch gut erklärt. Man will auch nicht so richtig, obwohl sie ja alle unabhängige Institutionen sind, aber so diese Vorstellung, eine amerikanische Notenbank und eine europäische Zentralbank könnten irgendwie auseinanderlaufen, kann man sich schwer vorstellen. Vielleicht geht die EZB sogar mal voran. Frau Lagarde hat da schon ein Machtwort gesprochen, aber das fand ich irgendwie ganz interessant. So diese, ich sag mal, ist vielleicht so eine leichte Vorfestlegung auf das Thema Zinsschritte, die nach unten gehen.
Und damit sind wir schon wieder beim Ding der Woche. Inken, was hast du dabei?
Heute habe ich ein bisschen Werbung dabei für die FAZ.
Werbung für die FAZ, also Zeitungsabos willst du verkaufen?
Ja, genau. Ich lege ja jetzt gleich so ein paar Stifte aus und virtuelle und ein paar so Anmeldeformulare für Abonnements. Genau, sehr lustig.
Ist nur zu empfehlen, oder?
Absolut. Ist eigentlich auch eine gute Idee. Könnte man an der Stelle echt auch mal machen. Am liebsten auf Papier. Aber tatsächlich, Papier ist wirklich ein gutes Thema. Denn ich würde gerne ein bisschen Werbung machen wollen für eine Publikation aus unserem Hause, aus der FAZ. Vor ein paar Tagen ist das Quarterly herausgekommen. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Magazin, so eine Art Zukunftsmagazin der FAZ, aus dem Hause FAZ. Da gibt's Reportagen, Analysen, Interviews, ganz tolle Fotostrecken aus Politik, Gesellschaft, Kultur, Wissenschaft, Mode und Design. Quarterly kommt eben auch nur quartalsweise raus, ist wirklich eine ganz tolle Publikation.
Ja, das ist auch ein dickes Heft, das man am Zeitschriftenkiosk jetzt gut kaufen kann. Aber habe ich da Finanzen überhört?
Ja, ich kann dir sagen, ich habe es extra nicht erwähnt. Denn natürlich, deswegen ist es auch in unserem Podcast, wir haben in diesem Quarterly einen ganz besonderen Platz mit den Finanzen in diesem Quarterly. Und zwar genauer gesagt zum Thema Frauen und Finanzen. Ein wirklich, wirklich, wirklich wichtiges Thema, dem wir ja auch in der Zeitung, aber auch in diesem Podcast immer wieder sehr viel Platz einräumen, weil es einfach wichtig ist, dass sich Frauen mehr mit den Finanzen beschäftigen. Wir haben da 15 Seiten Strecke gemacht mit auch einem schönen Interview mit Experten, Überblicksartikeln, Thema Lohnlücke und alles. Insofern kann ich sehr empfehlen. Ich empfehle sehr diese Frauen- und Finanzenstrecke, aber ich empfehle sehr auch den Blick in das Quarterly allgemein.
Viele von euch haben bestimmt schon für ihre Zukunft vorgesorgt. Und das ist auch gut so. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch später noch einen Vorsorgeturbo zünden kann. Schaut euch dazu gerne einmal den Schatzbrief der Allianz genauer an, denn dort könnt ihr eine einmalige Zahlung leisten und euch anschließend eine lebenslange monatliche Zusatzrente sichern. Alle Infos findet ihr auf allianz.de/deinleben.
Ja, ich habe den Text schon gelesen und du schreibst ja sonst auch zu dem Thema in der Zeitung. Das ist alles immer sehr empfehlenswert. Aber an der Stelle würde ich dann doch als Mann auch sagen, so wie man an Finanzen herangeht, das muss gar kein großer Unterschied sein. Oder also, wenn ich das jetzt lese oder auch andere, können Männer und Frauen genauso irgendwie auf Finanzen zugehen und da investieren, oder?
Absolut, genau. Also insofern, es ist ein Quarterly für alle, so wie ja auch dieser Finanzen-Podcast für alle ist. Mehr Finanzbildung schadet keinem. Und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie gerne nochmal in unsere LinkedIn-Gruppe, da gibt es auch immer wieder interessante Posts. Tschüss, bis nächste Woche.
Und machen Sie was aus Ihrem Geld.
Investiert ihr bereits in Aktien, ETFs, Immobilien und Co.? Super, dann könnt ihr jetzt euer Portfolio noch weiter diversifizieren. Mit der Private Finance Police der Allianz. Hier zahlt ihr einmalig einen Betrag ab 10.000 Euro ein und habt damit die Chance, in alternative Anlageklassen zu investieren, zu denen Privatinvestoren normalerweise keinen Zugang haben. Kommt für euch in Frage? Dann gibt's jetzt alle Infos auf allianz.de/deinleben.